Unidos en Mi Mejor Amigo. Este...
Diese Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
Kinder, mach den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
Hallo Achim!
Hallo Dominik!
Wir besprechen heute die Folge 10 von Staffel 2 Discovery mit dem Titel...
Der Rote Engel.
Red Angel, genau. Heute erfahren wir es, wer der Rote Engel ist. Wir haben es schon erfahren. Wir erzählen es euch
zweimal gleich.
Immer und immer wieder. Aber die Folge beginnt ganz woanders, nämlich bei den Vorbereitungen für Ariams Trauerfeier und der Trauerfeier dann selber.
Ja, da kann man sagen, aus der letzten Folge, ich habe recht gehabt.
Was?
Naja, also ich habe ja lange gedacht, meine Rote Engel-Theorie, Roter Engel gleich Ariam, könnte ja Bestand haben. Ich habe sehr darauf gehofft, als ich sie gesehen habe, die Folge. Dachte die ganze Zeit, es könnte noch passen. Sie haben sie jetzt eingesammelt, aber vielleicht geht's ja doch noch. Ich habe ja auch dafür vorbereitet. Mhm. Sie könnten sie in einem Torpedo beerdigen und sie könnte gefunden werden. Ja, ist immer noch so. Naja, okay.
Ich glaube aber tatsächlich, dass du recht hast. Nur nicht, dass es der Rote Engel ist. Sie kommt aber wieder, auf jeden Fall.
Okay.
Denn es wurde vorbereitet, dass... Ariams Gedächtnis gelöscht wurde. Es wurde uns gezeigt, wie es gelöscht wurde. Es wurde nochmals erzählt, wie es gelöscht wurde.
Mhm.
Und meiner Theorie nach, nachdem alles Bedeutung hat, wird das nochmal wichtig werden. Nämlich, wenn Ariam wieder auftaucht und alle sagen, was? Aber wir haben doch dein Gedächtnis gelöscht. Ja, richtig, denn du bist nicht Ariam, sondern Control zum Beispiel.
Mhm.
Die kriegt dann halt einen Avatar. Und das wird dann Ariam. Ariam taucht auf jeden Fall wieder auf. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Wird dann nicht Ariam sein und sie werden auch Ariam nicht wiederherstellen können, aber die Figur taucht nochmal auf.
Mhm.
Dann haben wir die Beerdigung selber und die läuft relativ standardmäßig ab, so wie wir Beerdigungen halt kennen, hast du ja auch gesagt, mit einem Torpedo reinpacken und einfach mal wegschießen. Allerdings scheint es sich so um so eine Art Talentshow zu handeln, die Beerdigung.
Talentshow der guten Reden.
Zum einen das, und ich dachte auch, dass die Dudelsäcke dazugehören, wie wir es bei Spock gesehen haben, weil Spock hat auch mit Dudelsäcken nichts zu tun.
Nee, das ist ja aber Scotty, der gespielt hat, und er hat einfach seinen Teil der Kultur beigetragen.
Und jetzt macht das halt Saru mit seinem Song.
Ja.
Also, wir tanzen auch dabei, übrigens. Also, ich wusste da gar nicht, dass das so eine Talentshow ist. Ich dachte, es gibt da feste Regeln, wie zum Beispiel Dudelsäcke. Aber nein, Scotty hat sich dann gedacht, ich trete mit meiner Kombo auf und mache was mit meinem Sack. Da freue ich mich drüber. Alle halten Reden, alle betonen nochmal, wie sehr sie doch befreundet waren mit Ariam.
Letzte Folge zumindest.
Ja, bei fast allen, außer Stamets. Den haben wir auch in Erinnerung nicht gesehen.
Ja, er hat ja aber jetzt auch nicht so auf, wir sind super Freunde, sondern das war ja ganz deutlich, er wollte nur was sagen, um seinem Mann nochmal einen mitzugeben. Das war ja schon deutlich. Also, es hätte ja auch sagen können, ja, das mit Ariam ist mir jetzt gar nicht so wichtig, aber sie hat mir mal was Gutes gesagt. Wenn zwei sich küssen, setzen sie Millionen von Teilchen in Bewegung.
Ja, nur das, schon das Gucken. Sie haben für Chaos im Universum gesorgt.
Ja, okay. Noch weniger.
Genau, hat das ja eben mal so seine persönliche Interpretation gebracht. Ne? Ich habe auch folgende Probleme. Das, was man eigentlich bei Beerdigungen nicht machen sollte, erstmal viel über sich erzählen und seine aktuelle Situation. Ja, okay, na gut, die Beerdigung war relativ schmerzlos, auch wenn sie uns nochmal verkaufen wollten, dass alle wirklich gut mit ihr befreundet waren. Und auf dem Rückweg von der Beerdigung unterhalten sich auch Ash und Burnham im
Turbolift.
Der sehr lange braucht, der Turbolift. Das war auch eine sehr lange Unterhaltung. Aber normalerweise in Star Trek wurde es immer gemacht, wenn sich zwei Leute im Turbolift unterhalten haben und das hat länger gedauert und dann wurde er angehalten von einem der Personen.
Mhm.
Und dann ging es wieder weiter und je nachdem. Hier fuhr der einfach nur sehr, sehr lange.
Naja gut, es kommt ja ein bisschen darauf an, wo die hin müssen auf der Discovery. Sie waren jetzt ganz hinten am Shuttle-Hangar.
Mhm.
Und die Discovery besteht ja aus mehreren Ringen. Und da müssen sie ja vielleicht dann erstmal...
Ja, im Stau gesteckt. Wenn sie, wollen die auch alle.
Stimmt, die wollen ja alle weg. Ja, ja. Ist richtig. Dafür war der ganz schön leer, der Turbolift. Übrigens hat man ja zur Beerdigung parallel noch eine, also nicht zur Beerdigung, aber zu den Vorbereitungen von Ariams Leichnam gesehen, wie er dann auch Ash wieder rausgelassen wird.
Ach ja, stimmt.
Aus seinem Quartier. Und da hat man auch eine technische Entwicklung gesehen noch.
Die Handschellen?
Ja, es ist keine Fußfessel mehr, es wird eine Handfessel.
Bei wem war denn das? Spock? Nein.
Ja, sonst, nein, also jetzt heutzutage trägt man Fußfesseln. Da sind ja schon Handfesseln.
So eine Apple Watch dann.
Die scheinbar dann auch irgendwie über Fingerabdrucksensor entsperrt wird. Denn Namen fasst er nur an und schon macht's Klick und ist offen.
Ja, wir erfahren auch gar nicht, ob sich ja irgendjemand dafür entschuldigt. Pike ist auf jeden Fall dabei. Es gibt aber keine Szene zu, die nochmal gesagt wird. Tut mir leid, war ein Fehler von mir. Das muss dann Burnham im Lift übernehmen.
Ja, jetzt stelle ich mir jetzt gerade aber auch nochmal kurz die Frage, was hat diese Fessel für einen,
dass man weiß, für einen Zweck?
Ja, weil die Tür offen steht, oder?
Wahrscheinlich. Das heißt, ihm wird nur gesagt, geh nicht raus, hier ist die Fessel. Die Tür ist aber die ganze Zeit offen, um noch mehr in Versuchung zu führen. Ja, hat jetzt nicht so viel Sinn gemacht. Wir haben ihn ja auch nicht gesehen in der letzten Folge. Der sollte einfach nicht in der letzten Folge dabei sein. Na gut, er ist wieder rehabilitiert. Ja, jetzt gibt's nochmal das Recap quasi. Pike sagt seinen Offizieren, sagen wir doch nochmal alles, was wir wissen über den Roten Engel. Dabei kommt jetzt nicht so wahnsinnig viel Interessantes heraus, bis Tilly dann dazukommt.
Naja, für uns ist es ja nochmal ganz interessant, weil wir schon relativ viele Informationen gekriegt haben im Laufe der Folgen und sie tragen das einfach nochmal für uns als Zuschauer zusammen.
Ja, ich frage mich gerade, was waren das für Informationen?
Ja, sie haben jetzt auch noch nacherzählt, was jetzt nur mit Control ist. Sie haben, was wir nicht gesehen haben, sie haben diese Basis zerstört. Und
alle Sektion 31 Schiffen gesagt, sie sollen nochmal ihren Antivirus-Scanner anschmeißen. Wurde aber nichts gefunden. Sind sich aber selber nicht ganz sicher, haben wir sie wirklich gefunden?
Ja, es sprechen erstmal sämtliche Indizien dafür, dass dieser Virus oder halt eben Control aus der Zukunft nicht irgendwie Fuß fassen konnte, scheint nicht mehr da zu sein. Allerdings ist halt auch die Frage, naja, sie lassen Computerprogramme wahrscheinlich prüfen, ob sich da ein Computerprogramm eingeschlichen hat, was aus dem, was ist es dann? Das wievielte Jahrhundert? 27.
Ja.
27, 28? Ja, genau. Oder 28, 29 sogar?
2800 ist dann das
29.
2900.
Das sehr wahrscheinlich mit diesem ganzen großen Wissen an künstlicher Intelligenz ziemlich überlegen sein müsste. Dem Computerprogramm, dem Antivirus, was sich nicht seitdem aktualisieren konnte.
Ja.
Also darauf zu vertrauen, ist dann wirklich sehr leichtsinnig.
Na gut, aber sie deuten schon mal Zweifel an.
Ja.
Tilly kommt mit der Information, dass sie in einer alten Datei von Ariam hat sie das Projekt Pegasus gefunden.
Daedalus.
Das kommt noch. Bin auf Saru geritten. Eine Kuh. Die geflügelte Kuh. Und zwar, da ist jetzt nicht so viel Informatives drin, nur die Gehirnwellen vom Roten Engel. Die sind da aufgezeichnet.
Gehirnwellen?
Ich glaube, irgendwie sowas.
Nee, da ist auch irgendwas Biometrisches drin.
Okay, biometrische Gehirnwellen. Ich dachte, das wäre sowas.
Ich dachte, einfach ein Popel gefunden oder so.
Nee, nicht DNA. Also ich glaube, es ist nicht DNA, weil es dann um neurale Netze und
so. Ja, gut, geht. Okay. Ja.
Nennen wir es mal.
Aber es ist eine Datei, die sie gefunden haben, oder? Denn Tilly sagt ja, das ist ja irgendwie, sie hat es erst für den Rest von einem alten Backup gehalten oder sowas? Oder?
Von Update.
Update, ja. Update-Müll.
Im Tempel angehüllt.
Hat es dann aber genauer angeguckt und dann halt Projekt Daedalus den Namen gefunden und dann halt dieses, was auf die Identität des Roten Engels hinweist. Und es ist Trommelwirbel. Ich trommel jetzt nicht auf dem Tisch, auf dem das Handy liegt.
Michael Burnham.
Michael Burnham. Als das dann kam, dachte ich mir so, ach scheiße. Bis dahin habe ich ja gehofft, bitte, bitte Arium. Und sie fragen sich, wie kann das sein? Und oh Gott, nein, wir müssen schnell Arium zurückholen. Ja, nee, ist nicht.
Ja, da war ich mir schon ziemlich sicher, dass es dann nicht Michael ist.
Nicht Arium. Hm? Was?
Nein, dass es nicht Michael ist. Weil er so sehr darauf hingewiesen wurde, wurde ja auch in den letzten Folgen so darauf hingewiesen. Hm. Und deswegen dachte ich mir, nee, das kann nicht sein. Wir wiederholen die Szene quasi auch nochmal auf der Krankenstation, wo verdächtigerweise Dr. Pollard verschwunden ist.
Ja, das fand ich auch so dämlich, dass die ganze Zeit Kalber als Arzt rekrutiert wird, der offensichtlich noch nicht wieder im Dienst ist, aber er wird dafür rekrutiert, später nochmal auf dem Planeten und von Pollard ist überhaupt nicht die Rede.
Nee, obwohl wir wissen ja auch, er ist nicht der Chefarzt. Das hatten wir in der ersten Staffel rausgefunden.
Sie haben auch nicht mal gesagt, das wäre sein Spezialgebiet oder sowas. Nee. Vor allem auch Reanimation. Das wäre dann ja eigentlich mindestens die Aufgabe der Oberärztin. Nee, das, ja. Ach so, naja, kann natürlich sein. Sie ist keine Privatpatientin, gute Michael, und kriegt nur die Standardkassenleistung, deswegen ist Oberarztbehandlung nicht drin.
Wir haben hier einen arbeitslosen Arzt, den kriegen sie noch. Aber er ist ja auch der Spezialist für Reanimation, denn er wurde reanimiert.
Er wurde neu zusammengebaut. Das
und auch nicht von ihm, insofern, naja. Naja, wir wissen auf jeden Fall, dass er nicht im Dienst ist, weil er in einem ziemlich normal aussehenden Anzug durch die Gegend läuft.
Ja.
Und so ein bisschen, er hatte immer so den Eindruck von Zuhälter. Weil er schlindert auch immer überall irgendwo hin und kommt auch mal in den Maschinenraum dann oder in den Sporenraum. Ja, und das sah mir zu normal aus. Sonst, wenn wir die Freizeitoutfits von Sternflottenoffizieren gesehen haben, waren die schon immer ein bisschen extravagant tatsächlich.
Ja.
Sehr gewagt und eher schlafanzugmäßig.
Mhm. Ja, oder auch so, haben wir glaube ich bei Voyager, bei Paris immer gesehen, so Hawaii-Hemden und sowas. Mhm.
Und das war jetzt wirklich ein ganz normaler Anzug. Es sah so ein bisschen aus, als wenn er vom Set reingewandert wäre, so von wegen, oh, ihr dreht gerade. Jetzt müssen wir die Szene weitermachen, wir haben nur noch die Rolle Film da. Mhm. Müssen es jetzt irgendwie integrieren. Ja, es wirkte sehr, sehr seltsam. Und wie gesagt, seine Rolle war auch vollkommen verkehrt. Das müssen sie jetzt irgendwie nochmal klären. Vor allen Dingen, da sie Pollard ja auch eingeführt haben, ist es nicht zu erklären, warum er das nun wieder übernimmt. Na gut, und es wird uns unmissverständlich deutlich gemacht, das sind Michaels Gehirnströme, wie auch immer. Und das kann auch nicht gefälscht werden. Das sind definitiv Michaels.
Mhm.
Was passiert dann? Achso, ja, dann kommt Sektion 31 vorbei. In Form von Leland und Georgiou, die neue Informationen haben. Und das sind richtig neue Informationen. Denn also ihr Plan ist, sie wollen den Roten Engel fangen und überlaufen lassen, dass er für sie arbeitet.
Mhm.
Und nun rücken sie endlich mit der Information raus. Das ist übrigens unser Anzug, den haben wir gebaut. So, und da fing es an, richtig scheiße zu werden. Denn da hat uns nämlich die Folge belogen. Wir hatten ja schon gesagt, der Anzug wirkt gar nicht so technikmäßig und ich weiß gar nicht, wie sie auf die Idee kommen, dass das der Zukunftsmodell ist. Aber es wurde sehr darauf bestanden, dass das Technologie ist, die wir nicht haben können. Deswegen sind sie auf diese ganzen Zukunftssachen gekommen. Das wurde uns vor 2-3 Folgen erzählt. Und wir haben halt keine andere Möglichkeit, das zu verifizieren irgendwie, indem wir sagen, ach, das sieht aber anders aus, weil das halt eh alles fiktiv ist. Ja, und da hat uns einfach die Folge belogen. Und das finde ich nicht gut.
Ich kann dem Gedanken jetzt noch nicht ganz folgen.
Naja, uns wurde erzählt, dass das, als Saru den mit seinem Superblick gesehen hat in der nächsten Folge, wurde uns erzählt, dass es dieser Anzug ist mit Technologie gebaut worden, die nicht aus unserer Zeit stammt. Deswegen muss er aus der Zukunft kommen.
Mhm.
Jetzt stellt sich aber raus, dieser Anzug wurde vor 20 Jahren ohne Zukunftstechnologie gebaut. Und da hat uns also die Folge, nachdem Saru das gesehen hat, hat uns eindeutig belogen.
Die, wo Saru das gesehen hat, die Folge hat gelogen.
Genau.
Oder jetzt die Folge.
Die, nachdem Saru es gesehen hat, die Folge danach. Da wurde uns das nämlich erzählt. Direkt am Anfang, da erzählt das Burnham im Dialog oder in einem Logbucheintrag, dass es eindeutig Zukunftstechnologie ist und deswegen muss der Engel aus der Zukunft kommen.
Ja, aber diese Folge, jetzt der Rote Engel, sagt doch aber auch, dass das ja möglich ist, dass die Zukunft, dass diese Technologie eben aus der Zukunft kommt.
Nein, wieso?
Weil, wer ist es, Leland oder Giorgio, einer von beiden sagt doch, dass wichtige technologische Fortschritte ihrer Theorie nach immer mit einem Eingriff aus der Zukunft einhergehen. Mhm. Und im gleichen Atemzug sagt er oder sie, dass dann der Anzug entwickelt wurde von den beiden.
Ja, genau, aber ohne. Ach so, du meinst, da wurde, kam dann schon ein anderer Zeitreisender, hat denen die Sachen gegeben.
Ja.
Das ist ein bisschen weit hergeholt. Also so erzählen sie es uns auf jeden Fall nicht.
Nee, doch, es wurde so gesagt.
Ja, sie sagen.
Aber nicht so deutlich, aber.
Mama und Papa Burnham, das wird später uns erzählt, hatten die Theorie, dass Entwicklungsfortschritte bei uns und anderen Spezies mit Zukunftsreisen zu tun haben. So, und deren logischer Schritt ist also von dieser Theorie hin, wir bauen jetzt einen Zeitreisenanzug. Warum eigentlich? Damit beweisen sie ja auch nicht ihre Theorie. Ja, warum? Wie kommt man von Schritt 1 auf Schritt 2, wir bauen einen Anzug? Das habe ich schon nicht verstanden. Also das ist ja, mag ja eine legitime Theorie sein, irgendwie zu sagen, hier bei uns in der Vergangenheit wurde eingegriffen von irgendjemandem. Warum ist dann der nächste logische Schritt, wir bauen einen Anzug, um selber durch die Zeit zu reisen? Also wurde dieser Anzug mit 20 Jahre alter Technologie vermutlich realisiert oder es gab einen nicht näher benannten Eingriff von anderen Zeitreisenden. Da muss es ja noch dritte Zeitreisende geben, eine dritte Fraktion.
Ja, die es dann ja nach der Aussage schon immer irgendwie gegeben hätte. Oder immer wieder andere.
Ja, stimmt. Ja, so ein bisschen. Okay, dieser Anzug braucht aber ein Zeitkristall. Level 9.
Ja, und da dachte ich erst, dass sie wieder auf dieses von Tilly eingeführte, es klingt alles cooler, wenn man Zeit davor sagt, zurückgreifen. Aber dem ist ja nicht so. Die meinen ja diesen Ausdruck Zeitkristall wirklich ernst.
Ja. Und das scheint doch so ein feststehender Begriff zu sein. Da hat sich jetzt auch niemand gewundert.
Ja, nee, nee. Klar, so, ja, Zeitkristall. Ach so, ja. Ja, Zeitkristall.
Ja. Ja.
Das ist ja schon logisch.
Klar.
Wird aber auch nicht 7. näher erklärt, was so ein Zeitkristall ist und was der kann.
Nee. Wir haben den Begriff tatsächlich schon mal gehört und uns auch damals drüber aufgeregt, nämlich in der Matt reist durch die Zeit.
Mhm.
Da war nämlich ein Zeitkristall in seinem Handgelenkding drin. Mhm. Und Tilly scannt ihn auch irgendwo. Und das war schon albern, aber na gut, das war halt Alien-Technologie. So hatte ich das zumindest damals wahrgenommen. Und das ist halt ein Ding, das kann das. Fertig. Kann halt einen zu einem festgesetzten Zeitpunkt wieder zurückbringen. Dieser Zeitkristall hat sich danach ja auch aufgelöst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Irgendwie deswegen konnte er dann...
Weiß ich nicht mehr.
Ja, na gut, da fiel der Begriff Zeitkristall. Ansonsten haben wir das noch nie gehört. Und das war auch damals für die Folge nicht so wichtig. Jetzt ist das aber irgendwie so ein elementarer Bestandteil von dem Plot geworden.
Mhm.
Die Föderation hatte keinen Zeitkristall leider, weil der Zeitkristallbaum nicht oft genug geschüttelt wurde von den Elben. Und nur die Klingonen haben einen Zeitkristallbaum.
Nee, noch nicht mal.
Aber
irgendwo auf dem Schwarzmarkt.
Ah, okay, ja.
Also die Klingonen wollen ja selber mit Zeitreisen irgendwie was machen. Deswegen macht ja Sektion 31, spioniert und will selber Zeitreisen.
Mhm.
Und es fehlt ihnen so ein Zeitkristall. Und den haben sie auf dem Schwarzmarkt aufgetan. Und den sollen dann Familie Burnham beschaffen.
Ich glaube, Leland hat ihn beschafft und den dann zu Familie Burnham gebracht und wurde dabei verfolgt.
Ja.
Von den Klingonen.
Ja.
Ja, erstmal fand ich das schon ein bisschen komisch, warum die Klingonen da jetzt wieder eingebracht werden. Denn eigentlich, wir fahren zumindest in TNG und ENT.
Entschuldigung, ich stelle mir gerade vor, wie Leland das gemacht hat. Er hatte den Zeitkristall erworben, wie auch immer. Und ist dann unterwegs in seinem Shuttle, hat die Warp-Spur hat er getarnt, maskiert, aber ist nebenbei so am Instagram machen. macht so Fotos von sich und dem Zeitkristall und hat aber vergessen, blöderweise, die Standortbestimmung auszuschalten. Hat immer den Ort mitgetaggt, wo er gerade ist. Und er war jung und unvorsichtig.
Ja, das stimmt.
Und ehrgeizig. Er wollte ordentlich viele Follower. Dementsprechend hat er leider eine Spur gelegt. Alles seine Schuld.
Mhm.
Und Instagram. Das war vor 20 Jahren noch in. Mittlerweile hat sich das abgeschafft.
Ja, genau, dann machen wir jetzt Facebook Live.
Entschuldigung, was, ich habe dich gerade genau rausgebracht.
In TNG und ENT wird uns erzählt, dass klingonische Wissenschaftler, es gibt klingonische Wissenschaftler, sind aber nicht sehr angesehen, weil halt nur Kriegerehre, das ist halt der Weg. Und deswegen halte ich die Klingonen jetzt auch eher nicht für so begabt, dass sie jetzt mit Zeitreisetechnologie experimentieren. Und zum anderen passt es auch nicht richtig zum klingonischen Ehre, wenn man in die, wenn man in die Zeit zurückreist, in die Ursuppe, aber mit einem Disruptor reinhält und sagt, ha, da habe ich jetzt aber jetzt eine Spezies ausgelöscht.
Ja.
Ich meine, mit den Klingonen passt oft nicht so vieles zusammen, wie zum Beispiel sich tarnen und was ja auch irgendwie unehrenhaft ist, oder sich verletzt stellen und dann warten, bis Schiffe zur Hilfe kommen. Aber das ist schon ein Schritt too much.
Ja, hat mich auch sehr gestört. Also
sind halt viele Kleinigkeiten und ein paar große Sachen, die mich gestört haben in dieser Folge. Wie geht's denn dann weiter? Achso, deren Plan ist jetzt eine Falle zu stellen. Ihnen fehlen aber wichtige Informationen. Also sie wissen genau, sie wissen, wie sie es machen wollen. Sektion 31 braucht noch Ingenieure, um die Falle zu bauen. Haben aber keinen Plan, wann der Engel als nächstes auftaucht und wo man ihm halt diese Falle stellen kann, weil die relativ immobil ist, diese Falle. Und dafür brauchen sie jetzt die Discovery. So schien es zumindest, obwohl sie, naja gut, warum auch immer, brauchen sie die Discovery. Deswegen haben sie jetzt nun endlich eingeweiht in den Plan, das ist unser Werk hier. Ja, jetzt bin ich mir nicht so sicher, warum Burnham auf die Idee kommt, nun, dass Leland ihr nicht alles erzählt. Warum sie Leland so bedrängt. Dass er ihr endlich dann erzählt, deine Mama und dein Papa haben für uns gearbeitet. Und du bist auch nicht dran schuld, dass deine Eltern da waren, um sich diese Supernova anzugucken. Sondern das war auch meine Schuld. Deswegen haben sie uns das halt nochmal gezeigt. Das kam ja auch relativ aus dem Nichts, wenn ich das richtig erinnere.
Was gezeigt?
Wie, dass sie sich die Schuld gibt für den Tod ihrer Eltern. Das war in Staffel 1 noch nicht so. Da wurde das eher, dass es ihr passiert, aber nicht, dass sie dran Schuld hat. Oder dass sie sich dafür schuldig fühlt. Das wurde in dieser Staffel erst eingeführt und deswegen haben wir gesehen, wie sie sich versteckt in einem Schrank, während die Klingonen vermeintlich ihre Mutter vergewaltigen.
Ich bin immer noch nicht so ganz mit dem Vergewaltigen.
Ich
hast du letztes Mal auch schon erzählt.
Ja.
Ist das wirklich gesagt worden oder ist das nur deine Vorstellung des Ganzen? Weil ich finde, das passt auch irgendwie überhaupt nicht zu diesen Kriegern, dass sie dann auch als Vergewaltiger unterwegs sind und so.
Bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Ich hoffe, das ist nicht nur meine Vorstellung. Es wurde auf dem Klingonenplaneten auf Kronos erzählt, als sie das Ash erzählt, was ihr passiert ist.
Wenn ich irgendwann nochmal Staffel 1 gucke, dann werde ich darauf achten.
Ja, ich werde es auf jeden Fall. Ich gucke mir ja immer die Sachen, während ich die Folge abhöre, um Schnitte zu machen und so, recherchiere ich nochmal ganz viel, was ich behaupte. Meistens habe ich zum Glück recht. Guck mir dann auch einzelne Episoden nochmal an.
Okay.
Insofern werde ich das vielleicht rausschneiden. All das werdet ihr nicht hören, falls ich das falsch verstanden habe.
Was mich an dieser Szene ein bisschen stört, wo Burnham zu Leland geht, dass sie auch so völlig respektlos ihm gegenübertritt. Leland ist auch Captain. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit er damit noch irgendwie höher oder gleichgestellt ist. Ob das jetzt irgendwie... Also klar, er ist Captain eines Sektion 31 Schiffes, aber wenn er jetzt irgendwie einen Befehl erteilt an jemanden aus der Discovery, der tiefer gestellt ist, ein Lieutenant oder so, muss dieser Lieutenant dann den Befehl befolgen.
Ja.
Ist das noch in dieser Befehlskette so vorgesehen?
Würde ich sagen, wenn es sich nicht mit den Befehlen des direkten Kommandanten überschneidet.
Ja, okay. Ja. Aber grundsätzlich müssten sie doch dann auch den wie einen Vorgesetzten behandeln.
Allerdings tun sie das auch mit keinem der Vorgesetzten so richtig, ihn wie einen Vorgesetzten behandeln.
Ja, aber wenigstens die Ansprache. Also Pike wird immer als Captain betitelt und Burnham geht da rein und spricht ihn mit Leland an, nicht Captain Leland oder Leland Sir oder sowas, sondern
oder
einfach Ist doch wohl der Nachname, oder?
Ich dachte, das wäre der Vorname, weil sich Christopher, die duzen sich ja, Christopher und Leland.
Ja.
Und deswegen wissen wir nur den Namen.
Ich dachte, okay, ich hätte jetzt gesagt, dass Leland.
Oder heißt Leland.
Ja, auch möglich.
Ja.
Ja, das fand ich schon mal irgendwie sehr merkwürdig, dass sie dann mit ihm persönlich spricht. Okay, aber ja, irgendwie immer wieder diese respektlose Ansprache hat mich sehr gestört. Dann auch, fand ich Leland selber in einer sehr, sehr demütigen Rolle. Ja. Er war damals für etwas verantwortlich, er musste Entscheidungen treffen. Er hat sich da falsch entschieden, aber es ist halt so, irgendwie geht er so in die Opferrolle bei dem Ganzen. Das war schon sehr, sehr störend. Also er hat das ja auch von ihr abgewandt erzählt. Ja, okay, er fühlt sich ihr gegenüber dann scheinbar schuldig, okay. Aber trotzdem fand ich das irgendwie nicht angemessen, wie er sich verhalten hat.
Ja, es würde sich nur erklären, wenn er auch mit den Eltern befreundet gewesen wäre. Und es klang so ein bisschen, als wenn er die Mutter besser gekannt hätte.
Ja, das habe ich auch dann gedacht, spätestens beim zweiten Mal gucken. Ah, sie war auch eine fantastische Ingenieurin. Sie konnte gut die Hebel bedienen irgendwie. Ja, weiß ich, ja, klang für mich auch so ein bisschen so, dachte ich mir aber auch, ach nee, irgendwie hoffentlich nicht. Da jetzt noch irgendwie eine emotionale Verstrickung zwischen denen, das wäre unangenehm.
Wir werden es ja sehen, denn, obwohl, vielleicht nicht, oder doch? Denn am Ende taucht sie halt wieder auf, ne? Und deswegen werden sie und Leland sich ja treffen und dann ist Burnham noch mehr hin und her gerissen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ist auch. Naja, Leland wird auf jeden Fall auch nochmal vorher von Saru fertig gemacht. Irgendwie auch ein bisschen grundlos. Das ist halt wieder, das ist jetzt Sarus neues Kümmer-mich-Blick. Vorher hat er den Kümmer-mich-Blick gehabt, dass er immer, dir geht's nicht gut, ich bin bei dir. Und jetzt geht er halt den aktiveren Weg und sagt halt, wenn du meinen Leuten was tust, tue ich dir was.
Ja, das fand ich dann nämlich auch schon so.
Ja.
Völlig unangemessen. Also wenn er da Bedenken hätte, dann darf er das nicht Leland sagen, sondern er müsste damit zu seinem Vorgesetzten. Und das wäre in dem Fall Pike. Und Pike müsste dann damit zu Admiral...
Cornwall. Dieser Name will dir auch nicht in den Kopf, ne?
Nö, auch dafür haben wir sie auch zu wenig gesehen. Ich weiß schon relativ viele aus der Crew. Da ist jetzt irgendwie... ist dann auch mal Schluss.
Ja, das wäre jetzt mal ein Punkt für Namen gewesen. Leland könnte sie nachschleichen.
Ja.
Und nicht der armen Arian, die das überhaupt nicht verdient hat.
Ja.
Über Nahn erfahren wir auch noch ganz kurz, dass sie das sehr getroffen hat und dass es ihr auch irgendwie leid tut, dass sie Arian töten musste. Aber will sich die Bestätigung von Burnham nochmal holen, dass es okay war, nämlich als beste Freundin von Arian. Ja, keine Ahnung. Und stellt sich nochmal vor. So, ich bin ja neu. Blöder Einstieg, dass ich jetzt... gerade jetzt jemanden töten musste. Oh, nächstes Mal machen wir es besser.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt noch Charakter verleihen sollte.
Ja, ist so völlig unwichtig irgendwie gewesen. Hat nichts, hatte für mich auch keine Bedeutung.
Ja, nö.
Ich glaub, es wird dann eventuell nochmal wichtig, weil wahrscheinlich auch Nahn dann irgendwie beste Freundin von Burnham wird.
Oder wenn sie Arian wieder sieht, so wie Kalba und Ash sich nochmal wieder, also sich dann nochmal prügeln mussten, dann wird Nahn vielleicht nächstes Mal nicht die Stärke haben, Arian nochmal zu töten. Und deswegen muss dann Burnham die Starke sein das nächste Mal. Keine Ahnung, was sie da vorbauen wollen oder ob das jetzt nur nochmal so, sie sagen, wir charakterisieren die Leute so wenig. Bauen wir einfach mal random Szenen ein.
Ja, das müssten jetzt alle im Guten zueinander stehen. Dass man dann noch irgendwie mehr abgrenzt zwischen, das ist die Crew der Discovery und da sind sie sich alle grün und dann stehen dagegen die anderen von Sektion 31 oder.
Ja, vielleicht.
Und das, wir haben noch den Schlag in die Fresse.
Ach ja, stimmt.
Double Hit.
Double, ja,
richtig. Ja, genau, für Mama und Papa. Und das war dann so irgendwie so das Sahnehäubchen, wo ich mir dachte, das geht überhaupt nicht.
Ja.
Burnham kann ich einfach einen Rang höheren ungestraft schlagen. Auch wenn sie gerade super sauer ist und das ist auch wiederum nicht charakterkonform. Das hat für mich überhaupt nicht gepasst.
Nee, und auch, dass sie jetzt zu Gewalt greift, um, ja, um was denn eigentlich zu machen? Um ihre Eltern zu rächen, oder?
Da sagt sie ja so, das für meine Mutter.
Ja.
Zweiter Schlacht, das für meinen Vater.
Und auch, dass Leland, der wehrt sich ja überhaupt nicht. Man kann ja zeigen, dass Burnham besser ist, weil sie vulkanisches Karate gelernt hat. Aber er steht wirklich nur da und lässt sich zweimal schlagen. Noch nicht mal so eine Abwehrbewegung.
Ja, den ersten Schlag dachte ich irgendwie so, den hättest du abwehren müssen. Der zweite, der war überraschend. Mhm. Den fand ich auch irgendwie, der kam schnell hinterher. Aber ja, also, sie standen auch weit auseinander. Ja, er hätte da irgendwie reagieren können auf jeden Fall. Und irgendwie auch nichts zu sagen, das war irgendwie, nee. Also er muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Er ist halt dann jetzt irgendwie so total zum Punching Ball von allen. Und wenigstens, spätestens da bei Burnham hätte er jetzt sagen können, so, fickt euch alle. Und jetzt nehme ich Burnham
aus. Ich gehe auf mein eigenes Schiff.
Die hat mich gerade zweimal geschlagen und die kommt jetzt vors Gericht.
Ja, das macht, vor allen Dingen, er wird ja, ich will jetzt auch kein besonderes Mitleid mit ihm haben, aber er wurde jetzt hier schon von Giorgio übertölpelt mehrfach.
Ja.
Vor den Admirälen, gut, die haben sich dann als böser Computer rausgestellt, aber, oder vielleicht auch nicht. Ich habe auch ein paar andere Star Trek Podcasts gehört, sie sind sich auch nicht einig, was die zeitliche Abfolge angeht. Während Giorgio und Leland aber wieder irgendwie auf einer Seite zu stehen scheinen.
Naja.
Also ja, Giorgio steht immer auf ihrer eigenen Seite, ja. Aber sonst waren die jetzt viel offener, aggressiv einander gegenüber. Oder zumindest Giorgio gegenüber.
Leland. Ja, sie haben gerade niemanden, vor dem sie sich profilieren müssen.
Mhm.
Also die Admiräle, die direkt für sie zuständig waren, die sind halt nun mal tot.
Ja.
Und ja, jetzt ist halt Admiral Cornwell scheinbar erstmal die Nächste, die da was zu sagen hat. Aber die können sie eh nicht beeindrucken.
Nee. Ja, irgendwie hat wieder am Ende angedeutet, dass Giorgio was damit zu tun hat, dass Leland es ihr gesagt hat. Ich konnte es dir nicht sagen, aber ich habe dafür gesorgt, dass du es erfährst.
Ja, das fand ich auch merkwürdig. Also wir haben ja in der früheren Episode schon gesehen, dass Giorgio schon irgendwas zu Leland gesagt hat. Ich glaube, es ging aber so in die Richtung, du wirst es nicht ewig vor ihr verbergen können.
Genau, du brauchst mich, damit sie es nicht erfährt. Irgendwie.
Ja.
So, dass du für den Tod ihrer Eltern verantwortlich bist. Gut, hat jetzt nicht so viel geholfen, dass sie da war. Sie hat es ihr nicht direkt gesagt, aber ja, man weiß auch nicht, was sie jetzt genau getriggert hat, zu Leland zu gehen.
Naja, ist ja in dieser Besprechung, gucken ja auch alle so ein bisschen komisch, oder ich weiß nicht, ob Burnham das selber sagt, dass er ja nicht die ganze Wahrheit sagt. Und er sagt ja nur, das reicht an Wissen, mehr muss ich ihn nicht sagen. Und ja.
Ja, okay, dann spricht sie mit Giorgio und Giorgio sagt, ich kann es ihm nicht sagen, aber jemand anders vielleicht.
Ja.
Und dann geht sie zu Leland und konfrontiert ihn damit und mit dem Argument, ich muss es wissen, denn ich bin Jäger und Gejagte. Ich brauche alle Informationen.
Ja.
Und dann sagt er es hier, sie schlägt ihn. Fertig. Okay, es gab da zumindest noch so einen Seitenblick, als Giorgio ihr das erzählt mit... Ich habe dafür gesorgt, dass man es dir erzählt, auf Spock. Und als wenn Giorgio und Spock irgendwie was miteinander zu tun gehabt hätten, weiß ich aber auch nicht, wo da die Verbindung nun konkret besteht.
Ja, da war nochmal irgendwie so zwei Seitenblicke, wo ich später dann auf dem Planeten, die ich aber auch nicht so ganz einordnen konnte, irgendwie gesagt habe, ja, hat das jetzt was zu bedeuten oder nicht? Einmal von Spock auch, der komisch guckt, und Giorgio selber auch nochmal. Ist aber auch völlig unwichtig vielleicht.
Vielleicht. Oder es stellt sich halt raus, Giorgio manipuliert auch Spock. Und nur deswegen ist er dann auch zu Burnham gesagt hingegangen, als sie nochmal gegen den Punching Ball schlägt und macht wieder guten Wetter mit ihr. Denn das ist schon ganz bezeichnend. Die beiden verstehen sich jetzt wieder sehr gut, auch wenn Spock keine Gelegenheit auslässt, sie vor allen anderen zu demütigen oder zur Schau zu stellen.
Ja.
Aber, na gut, es gab da dieser Zwist ist jetzt offensichtlich aufgelöst. So habe ich das verstanden.
Ja.
Ziehen an einem Strang und wissen auch beide, was der andere so plant.
Ich fand diese Szene, wo Burnham dann gegen diese Figur schlägt und er dazukommt und sie sich dann unterhalten, fand ich irgendwie merkwürdig von dem, wie sich ihr Gefühl verändert.
Mhm.
Sie dann so mit einmal irgendwie so ganz ruhig und entspannt wird, als das dann irgendwie aufgelöst ist, das war irgendwie so, weiß ich nicht. Es wirkte zu aufgesetzt.
Ja.
Es sah nicht authentisch aus.
Nee, das sah einfach so aus, als wenn jemand versucht darzustellen, dir fallen gerade tonnenweise Kilos an Schuld vom Herzen. Was halt auch nur ein Bild ist.
Ja.
Und sie hat das versucht zu schauspielen, als wenn ihr wirklich irgendwas abfällt.
Ja, aber es sah aus, als hätte sie sich gerade irgendwas reingefahren, was sie mega entspannt. Und weiß ich nicht.
Ja, das wirkte wirklich komisch, aber ja, keine Ahnung. Es ist vieles, was in dieser Folge nicht so richtig funktioniert. Wie zum Beispiel Georgiou und Stamets mit Culber und Tilly im Sporenraum.
Ja, auch sehr befremdlich.
Komplett weirde Szene, die auch innerhalb der Serie als extrem weird und seltsam beschrieben wird von Tilly. Keine Ahnung, was das sollte. Georgiou macht Culber eifersüchtig, um Culber und Stamets wieder zusammenzubringen. So habe ich das interpretiert. Okay, dass sie damit eine Absicht verfolgt.
Was hätte sie davon?
Keine Ahnung, weil sie ein guter Mensch ist?
Nein, bestimmt nicht. Sie macht ja auch alles aus irgendwelchen Gründen. Da ist nochmal nämlich so ein Blick gewesen. Das war der Seitenblick auf den Planeten. Da will er nämlich Culber Stamets ansprechen und Stamets sagt jetzt nicht.
Mhm, genau.
Sie guckt nochmal.
Ja.
Also, ja, irgendeine Bedeutung muss es also haben. Aber was ist irgendwie nicht klar? Wird uns vielleicht in ihrer eigenen Serie erzählt oder wir erfahren später noch.
Ja. Oder sie wollen sie jetzt ein bisschen gut schreiben?
Ja, das fand ich sowieso ganz, ganz merkwürdig. So am Ende der Folge hat es sich mir dann vielleicht so ein bisschen erschlossen. Also Burnham redet ja auch so mit ihr, wenn du mein Vertrauen willst, dann fang es an, dir zu verdienen.
Mhm.
Bevor dann Burnham rübergeht, haben sie auch noch irgendwie so einen kleinen Moment.
Ja.
Was ja schon fast eine Mutter-Tochter-Beziehung ist dann wieder. Was mir dann halt klar wurde, naja gut, sie versuchen jetzt irgendwie Georgiou als potenzielle weitere Mutter zu etablieren, um dann halt dann einen Gegenpart aufzubauen zu ihrer wirklichen Mutter.
Mhm. Ja, stimmt, gibt es dann auch nochmal wahrscheinlich Eifersüchteleien. Auf jeden Fall, sie drücken sich die Hand gegenseitig zum Abschied. Georgiou legt die Hand auf ihre Schulter und sie drückt die Hand von Georgiou.
Ja.
Und noch, das hat sie noch nicht mal mit Spock. Geschweige denn ihren Zieheltern. Wie heißt es denn?
Pflegeeltern.
Pflegeeltern, so eine Beziehung.
Ja, und es ist halt auch, es ergibt ja auch irgendwie keinen wirklichen Sinn. Denn warum sollte Michael Georgiou so gut finden?
Vorher haben sie es so dargestellt, dass sie Georgiou einfach sehr an ihre Zweitmutter erinnert. Die andere Georgiou aus ihrem Universum,
ja, mit
der sie eine Beziehung hatte. Das haben wir auch gesehen, das hat man auch gespürt, fand ich. Aber wusste auch die ganze Zeit, das sind nur Echos dieser Beziehung.
Ja.
Das ist nicht dieselbe Person. Und genauso geht es Georgiou auch.
Ja.
Aber dass sie jetzt tatsächlich eine Beziehung aufbauen, finde ich, das passt überhaupt nicht.
Ja. Ja, ist ja auch immer dieses, was ja Georgiou auch schon sagte vor ein paar Folgen irgendwie, ich weiß so viel über dich und du kennst dich selber gar nicht so gut, wie ich dich kenne. Passt nicht. Es erschließt sich mir alles noch nicht. Also entweder lösen sie das auch nochmal irgendwie anständig auf oder das ist halt irgendwie alles Mumpitz.
Diese und ich glaube auch die letzte Folge sind von einer neuen Showrunnerin geschrieben, die ab jetzt das Kommando hat.
Mhm.
Die anderen Folgen waren noch vom alten Team, glaube ich, größtenteils geschrieben, genau. Oder verantwortet, die Storylines. Ja, keine Ahnung, was das ist. Vielleicht machen sie ja wirklich, so wie die Staffel insgesamt ein Neustart war, jetzt machen sie halt innerhalb dieser Staffel nochmal einen Neustart, was die Beziehungen angeht. Oder was Georgiou auf jeden Fall angeht.
Okay.
Ja, was mich an dieser Szene in dem Transporter, in dem Sporenraum so seltsam fand, war so ein bisschen so Gay-Shaming. Von wegen, seid doch nicht so eingeengt in eure Perspektive. Seid doch nicht so schwul, sondern ihr müsst auch pansexuell denken. Und sie nennt Kalber Papi.
Paps.
Ja, Paps ist im Deutschen, Papi ist es im...
Okay.
Und Papi mit so einem Latino-Einschlag. Hey, Papi. Weißt du?
Ah, okay.
Ja. Egal, ich fand es nur noch einfach nicht richtig. Und ich bin noch nicht ganz sicher, auf wie vielen Ebenen das nicht richtig war.
Ja, und diese Szene war halt auch so unglaublich kreiert.
Stimmt, was macht
Kalber, eigentlich? Kalber kommt rein und...
hat sich verirrt.
Fragt, habt ihr Admiral Cornwall gesehen, glaube ich. Er ist auf dem Suche nach Cornwall, wo er hinterher auch noch hingeht.
Genau.
Aber ist er jetzt schon durchs ganze Schiff gelaufen und hat überall mal geguckt, anstatt vielleicht mal bei ihrem Quartier anzufangen oder einfach mal den Computer zu bedienen und zu fragen, bitte sag mir mal, wo Admiral Cornwall ist. Ja.
Wo ist er halt unterbewusst?
Die anderen drei waren halt damit beschäftigt, gerade den Plan zur Ergreifung des Engel weiter auszuarbeiten.
Oder uns zu erklären, ja.
Ja.
Ja, vielleicht war es ja, sollte es unbewusst sein, er wollte eigentlich Stamets wiedersehen und deswegen ist er da reingewandert. Aber wie gesagt, das wurde uns nicht so erzählt. Und dann kommt er halt in eine ganz andere unangenehme Situation. Und wir haben jetzt unseren Counselor-Auftritt. Das, was du dir gewünscht hast. Denn Cornwell war auch Psychiaterin, das haben wir schon mal erfahren.
Ja.
Psychologin.
Ja, noch in der ersten Staffel, als sie mit Captain, wie hieß er denn überhaupt? Ja, da macht man nochmal kurz dicke, nachdenkliche Backen.
Ah, Gott.
Ja, sie war mit ihm im Bett auf jeden Fall.
Scheiße, das kann doch nicht sein.
Ja, wir denken da noch ein bisschen drüber nach. Du kannst ja den Namen einfach einschneiden. Da beschwert er sich auch irgendwie, jetzt bist du mich am Analysieren und so. Und ja, dass sie das nicht tun sollte.
Was ist jetzt das Ergebnis? Achso, sie, genau, im Gegensatz zu Stamets erkennt sie an, dass er tatsächlich ein neuer Mensch ist. Und das ist ja auch schon mal das, was wir auch gesagt haben, dass halt es eigentlich Stamets Schuld ist, dass er irgendwie versucht so zu tun, als wenn das alles gut wäre und sich nichts geändert hätte, aber sich eigentlich alles geändert hätte, zumindest für Kalber. Die Essenz des Ganzen daraus ist...
Er hätte viel früher schon mal Beratung gebraucht.
Richtig?
Aber das war was ich dachte. Irgendwie, also, warum hat ihm das nicht früher schon mal jemand angeboten? Beziehungsweise, okay, Therapie ist vielleicht dann erst so richtig sinnvoll, wenn man sich auch selber dafür entscheidet. Aber normalerweise... um auch irgendwie wieder einigermaßen diensttauglich erklärt zu werden, hätte er eigentlich Therapie gebraucht. Also allein bei der Nahtoderfahrung würde man schon sagen, bevor sie jetzt wieder in den Dienst kommen, müssen sie erstmal zu einem Psychologen. Er war ganz tot. da wäre ein Psychologe schon mal angebracht gewesen.
Und sagt auch mehrmals, dass er Identitätsprobleme hat. Er sagt es ja direkt, mehr oder weniger.
Ja.
Das ist nicht so, dass er das verschweigt oder verheimlicht, weiterhin mit Stamets eine Beziehung führt, obwohl er gar nicht so empfindet. Nein. Und auch wieder seltsames Verhalten gegenüber Vorgesetzten. Er geht, er schlendert so ins Admiral-Büro rein und sagt...
Ja gut, er ist noch nicht wieder im Dienst. Ja.
Vielleicht auch nicht. Und er hat einfach nur einen neuen Kleidungsstil entdeckt, sagt.
Ja, aber das scheint ja gerade sowieso so angesagt zu sein. Ich meine, Spock ist noch genauso...
Stimmt.
...casual. Ja. Den hätte ich ja auch gerne mal so langsam in Uniform gesehen, aber dachte mir dann aber, na gut, vielleicht ist er tatsächlich noch in seinem selbsternannten Urlaub oder selbstgenommenen Urlaub, was vielleicht noch wichtig werden könnte, denn immerhin bedroht er am Ende der Folge andere Offiziere mit dem Phaser.
Allerdings ist es dann sein Privatphaser, oder? Warum hat er überhaupt einen Phaser? Hat er in Vorbereitung mitgenommen, denn... Achso, wir können den Plan ja nochmal kurz...
Ich hatte dich eben abgeschnitten noch. Du wolltest, glaube ich, noch die Essenz aus dem Gespräch zwischen Cornwall und...
Ja, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, was die Essenz des Ganzen ist.
Achso.
Was ihm nun...
Also sie macht einen Glückskeksspruch oder Kalenderspruch.
Ja.
wenn man wissen will, ob ein Weg der richtige ist, muss man ihn gehen.
Muss man gehen, ja, richtig. Ja, oh, wow. Stimmt.
Mindblowing.
Ja. Gut, er muss sich jetzt halt selber eine Identität aufbauen. Und muss nicht auf den alten Wegen gehen, sondern kann auch neue Wege gehen.
Mhm.
Gut, okay. Schön für ihn.
Was ja vielleicht so ein bisschen die Idee von Giorgio aufgreift.
Er sagt ja auch nur Stamets ist schwul.
Hm?
Er kann ja immer noch pansexuell, bisexuell, irgendwas
sexuell. Nicht sexuell.
Asexuell, ja. Also der Plan insgesamt. Denn wir haben, glaube ich, jetzt alle Nebenstränge abgearbeitet. Ich glaube, es gibt keine weiteren Szenen mehr, die mir einfallen, die sie noch so reingeschnitten haben. Das wirkte nämlich generell wirklich viel so, dass nicht eine Szene auf die nächste aufbaut, sondern, oh, jetzt sehen wir was ganz anderes. Und meanwhile, währenddessen im Transporterraum passiert das.
Ja.
Ja.
Ja, so ein bisschen fortlaufend war das dann zwischen Burnham und Tyler. Erst im Aufzug. Die Entschuldigung, dass du so lange da sitzen musstest und ich konnte nichts für dich tun. Dann fährt sie ihn an, nachdem sie bei Leland war. Hast du es gewusst? Du musst es gewusst haben. Was denn überhaupt? dann, wenn sie sich entschuldigt, bei ihm im Quartier und sie Knutschi-Babutschi machen.
Mhm.
Ja, und dann nochmal die Kommunikation dann später aus der Ferne. Ja, ich weiß nicht. Es zeigt halt ihn immer als sehr guten Menschen, der halt immer Verständnis hat und ja, das halt auch aushalten kann, dass sie ihn angeht, dass andere scheiße mit ihm umgehen. Ich hätte genauso gehandelt und ich kann dich ja verstehen. Ja. Also ihm wird ja auch immer viel vorgeworfen. Er sei moralisch,
verdorben.
Ja, beziehungsweise halt auch, kann sich da in mehreren Feldern bewegen. Aber er selber hat halt irgendwie so sein, oder er glaubt an die Mission von Sektion 31. Haben sie uns nicht gesagt, was das ist, aber das ist ein gutes Ziel, was sie haben, auch wenn die Mittel manchmal fragwürdig sind.
Ja, dann ist er immer wieder Verräter. Ex-Klingone, das mit dem Klingonen wird ihm häufig vorgeworfen, auch in dieser Folge wieder wird ihm gesagt, Entschuldigung, als wir was Schlechtes über die Klingonen gesagt haben, und er muss dann auch noch sagen, ja, das stimmt, das hätten sie gemacht.
Hm.
Ja, also er ist auch wie Leland der Prügelknabe.
Ja, wobei es, glaube ich, in dem Fall Leland war, der gesagt hat,
sorry, Mann. Er hat noch jemanden, auf den er muss ja auf irgendjemanden treten, ne?
Ja.
Ich meine, noch engere Lederjacken kann er sich nicht kaufen. Noch ein größeres Moped gibt's nicht. Ja. Man muss irgendwie mit Verlust seiner Haare hinwegkommen. Okay, also der Plan. Der Plan ist, oder die Erkenntnis, die Burnham irgendwie gewinnt.
Nee, die gewinnt Spock.
Ha.
Spock teilt es eher mit. Der Rote Engel taucht nicht zufällig auf, sondern immer dann, wenn Burnham in Lebensgefahr schwebt.
Ja.
So, dass sie gerettet werden muss.
Und da lügen sie schon wieder. In New Eden. Sind sie da in unmittelbarer Gefahr, als der Engel auftaucht?
Der Engel. New Eden ist. Ach so, ja genau. Das, wo die Menschen hin transportiert wurden.
Ja, genau. Hm.
Der taucht und ja eben auch von dem Roten Engel, ne?
Ja. Weil nämlich Burnhams Oma da... Nein, das dürfte auch nicht sein. Weil sonst würde Burnham ja auch auf Terra Lysium rumhängen. So heißt der Planet, wo auf New Eden
ist. Ja. Oh, Mensch, das ist schwierig. Warum...
Sie zählen es auf jeden Fall auf.
Ja?
Ja, Terra Lysium, sagen sie. Wenn ich jetzt nicht... das verwechsle, müsste das von New Eden sein.
Ja, das war das wohl. Was hat er da gemacht? Also, vor allen Dingen, warum ist er zum Dritten Weltkrieg gereist und hat da dann Menschen gerettet?
Es gibt keinen technologischen Sprung, der gemacht wurde, was ja die Theorie von denen war. Ja, nee, weiß man nicht. Um seine... Vielleicht, ja, nee.
Naja, okay, was heißt technologischer Sprung? Also vielleicht das Ende des Dritten Weltkrieges.
Sie, also die, letztlich ist es Burnhams Mutter, falls wir es noch nicht gesagt haben.
Doch.
So, vielleicht hat sie ja in ihrer eigenen Familiengeschichte weiß sie, dass ihr Ur-Ur-Urgroßvater im Dritten Weltkrieg bei einer Explosion gestorben ist. Und so als erster Test hat sie gesagt, den rette ich. Der hat schon Kinder in die Welt gesetzt und ist halt nur... Und das ist der Vorgänger von dem, der im Keller der Kirche haust.
Mhm.
Das ist meine Theorie. So, denn konkreter... Also das
den möchte sie noch retten, damit er weiterleben kann, kann ihn aber nicht auf der Erde am Leben lassen, weil sich dann die Geschichte zu sehr verändern würde. Deswegen bringt sie ihn woanders hin.
Mhm.
Ja, okay. Wäre eine Möglichkeit. Also das ist natürlich dann nochmal ein riesiger weiterer Schritt. Nicht nur Menschen einfach, oder nicht nur durch die Zeit zu reisen, sondern halt auch Menschen, und zwar eine große Gruppe, eine ganze Kirche ja irgendwie offensichtlich.
Die aber ohnehin gestorben wären.
Ja, aber die halt einmal, sind sie nicht letzten Endes im Beta-Quadranten sogar?
Das stimmt. Na gut, Wurmlöcher können überall hin, natürlich. Allerdings, wie transportiert sie die Leute? Inklusive so einer Kackkirche. Und, na gut, das ist ja ein Zug. Nein, es ist kein Zukunftsanzug.
Ja.
Schwierig. Hat aber einen Wiederbelebungsstrahl, wie wir später erfahren.
Ja, also es...
Ah.
Es kann halt, diese Rettung kann halt Burnham nicht direkt betreffen.
Mhm.
Also eigentlich, wenn sie das wirklich einbeziehen in ihre Überlegungen, dann trifft das ja schon mal nicht zu.
Das ist auch nicht der einzige Fehler.
Ja, weiter.
Tatsächlich auf der Station, auf diesem hier, wo Burnham sich verletzt, wo sie Jet Reno einsammeln.
Auf dem Asteroiden.
Da, na gut, hilft er nicht direkt, aber er gibt ihr Kraft, wie auch immer. Vielleicht hat er ihr auch geholfen, hat sie wiederbelebt vielleicht auch. Das ist schon mal korrekt. Teil 3 auf da, wo Saru herkommt. Auf Guacanopolis.
Kaminar,
genau. Da ist Burnham nicht in Gefahr. Denn hier die Auslöschung von der Spezies. Aber Burnham ist nicht in direkter Gefahr. Das, was sie uns ja erzählen wollen, ist, der Engel taucht dann auf, wenn direkte Gefahr für Burnham besteht.
Ja.
Und das war da nicht der Fall.
Nee.
Burnham war sicher auf der Discovery und hat irgendwas gemacht. Aber
und ja auch in auf dem Asteroiden war sie auch nicht.
Ja, das weiß man nicht genau. Sie ist halt.
Sie war in Gefahr, ja. Aber es war jetzt nicht irgendwie so, dass sie ohne diese
Intervention.
Ja, dass sie dann nicht überlebt hätte. Weil im nächsten Moment kommt dann ja Pike.
Mhm.
Und es ist jetzt nicht so, dass der Rote Engel dafür gesorgt hat, dass Pike erscheint, sondern er ist einfach gekommen.
Ja, das ist richtig.
Und man könnte natürlich sagen, okay, sie wusste nicht, dass Pike kommt, aber aus der Geschichte müsste sie ja wissen an sich, dass,
ja, sie kann ja,
dass sie an der Stelle nicht stirbt.
Ja, genau.
Oder sie kann es eben irgendwie doch nicht so sehen. Das ist ja noch irgendwie...
Unklar. Na gut, ja, sie kann natürlich in der Zukunft... Ich stelle mir das vor, sie sitzt in der Zukunft an einem Computer und sieht da, guckt immer auf den Wikipedia-Eintrag von Burnham. Und guckt
wie der
immer,
sich verändert.
Ja, genau. 16. Januar. Muss ich wieder hin. Was hat sie wieder gemacht? Sie stellen das ja dann als Großvater-Paradoxon heraus. Also, was es dann ja aber nicht ist, sondern...
Was dann ja aber auch eigentlich schon völlig logisch ist, dass es das nicht sein kann.
Ja, genau. Weil wenn sie den Engel jetzt fangen...
Also, dass sie es, dass es nicht Burnham sein kann. Weil... Wenn sie ihren eigenen Tod verhindern muss, muss sie wissen, dass sie in der Situation stirbt. Wenn sie aber in der Situation stirbt, dann existiert sie in der Zukunft nicht mehr. Das sagen sie ja sogar auch. Ja. Aber eigentlich kannst du dann ja deinen eigenen Tod gar nicht verhindern.
Das ist richtig.
Es muss ja also jemand anders sein.
Ja, deswegen macht das auch schon keinen Sinn, so wie sie es erzählen einfach.
Ja.
So funktioniert das nämlich auch nicht.
Es geht ja immer nur dann, wenn das Zukunfts-Ich irgendwie von den Auswirkungen der Vergangenheit unbetroffen ist. Mhm. Ungefähr so, wie sie uns das in First Contact erzählen, wo die Borg mit ihrer Sphäre in der Zeit zurückreisen und das offensichtlich Erfolg hat, dieses Zurückreisen, weil schon die ganze Erde mit einmal grün wird und es Milliarden von Borg-Lebewesen anzeigt. Das kann die Enterprise scannen, wundert sich aber, warum sind wir selber nicht zu Borg geworden oder warum fliegen wir jetzt überhaupt noch hier? Wieso sind wir noch da? Aha, wir sind in diesem Zeitstrahl der Sphäre mit drin, was uns schützt. Deswegen hat diese Veränderung gerade keine Auswirkungen auf uns. Also muss es ja, wenn dann auch so irgendwie was sein. Aber darüber reden sie ja gar nicht. Also diese Vermutung stellen sie auch nicht mal auf.
Ja, es gibt dann noch aber das ist jetzt zu kompliziert mit Zeitreisen, dass es halt verschiedene Multiversen gibt und ich erlebe jetzt etwas, springe in der Zeit zurück, was aber nicht meine Vergangenheit ist, sondern die Vergangenheit, die nur sehr ähnlich meiner ist, verändere dann etwas, um zu sehen, wie dann die Auswirkungen sind. Aber die Auswirkungen erlebe nicht ich, weil ich aus einem anderen Multiversum komme. Ist auch Schwachsinn. Also, na gut, sie wollen uns das zumindest erzählen. Und also sie ist ja auch wohl geschützt durch irgendwas, durch irgendein Quantenfeld oder so, von den Auswirkungen. Die Mutter, irgendwie wird das erzählt. Dass der Engel irgendein Schutzfeld hat.
Naja, diesen Anker quasi. Also der...
Ach, das ist dasselbe, ne? Ja.
Der rote Engel reist ja durch ein Wurmloch in die Vergangenheit. Und weil Wurmlöcher so instabil sind, muss sie halt diese Reißleine haben, die das Wurmloch offen hält, was halt diesen Spalt auch offen lässt eben für die KI. Und deswegen muss auch das Wurmloch unbedingt geschlossen werden, denn sonst kann halt wieder die KI mit durchschlüpfen. Mhm. Also das einfache Fangen des roten Engels reicht nicht. Das Wurmloch muss auch geschlossen werden. Ja.
Allerdings das mit dem Anker. Ich frage mich, ob sie jetzt diesen Zeitreiseanzug letztlich kaputt gemacht haben. Denn, also ich stelle mir jetzt vor, sie ist irgendwo in der Zukunft, verankert sich dort in dieser Zeit, reist dann per instabilem Wurmloch zurück und wird dann wieder zurückgezogen, um ihren Ankerpunkt zu finden. Mhm. Jetzt reißen sie den Anker ab, das heißt, sie können jetzt auch nur noch in die Vergangenheit reisen, nicht in die Zukunft zum Beispiel. Obwohl, vielleicht geht das auch per Wurmloch. Je nachdem, wie man den Zeitkristall wahrscheinlich rumdreht oder schüttelt.
Zweimal rechts, einmal links.
Genug Zeitflocken hoch und rein. Ja. Genauso logisch ist es aber auch, dass Burnham tatsächlich in Gefahr sein muss. Das verstehen nur alle drumherum irgendwie nicht, außer Spock und Burnham.
Ja.
Nämlich, man kann nicht sagen, du bist fast tot, dann beleben wir dich wieder. Wenn man davon ausgeht, dass Michael der rote Engel ist, denn sie wüsste ja, die retten mich, also muss ich hier nicht eingreifen. Mhm. Deswegen haben Spock und Burnham das offensichtlich vorher abgesprochen, dass er sie wirklich sterben lassen wird.
Ja gut, abgesprochen haben sie es nicht, aber Spock kapiert es halt und sie weiß es auch. Varianz sagt sie, glaube ich, ne?
Genau, aber er sagt nämlich auch vorher, sonst werde ich... Also als sie noch direkt miteinander sprechen, sonst werde ich des Mordes an einem Offizier angeklagt.
Ja.
Und da dachte ich mir schon, als ich das erste Mal gesehen habe, hä, wieso? Alle machen da mit. Warum wird er denn des Mordes angeklagt? Mhm. Und das scheint mir der Hinweis zu sein, dass sie vorher miteinander gesprochen haben.
Ja, okay.
Warum sie dann noch die Zeichen gibt, das macht halt keinen Sinn. Das ist dann für uns Zuschauer, glaube ich, gedacht. Naja, auf jeden Fall, beide kapieren es. Aber niemand anders. Obwohl sie es eigentlich ganz gut erklären. Mhm.
Ja, und da hat ja dann auch Giorgio wieder ihren rührseligen Moment. Ja. Ich muss meine geliebte Burnham, die mir wie eine Tochter ist, beschützen. Ah. Was fand ich nicht so ganz, dass sie das so offensichtlich macht, fand ich nicht charakterkonform.
Und dann noch nicht mal versucht, Spock zu überwinden mit ihren... Mit dem Fuß, der aus dem unteren Bildschirmrand kommt.
Ja, also dafür standen da auch zu viele rum. Also.
Burnham stirbt wirklich auf grausame Art und Weise. Das ist schon... Das hat mich tatsächlich mitgenommen auch ein bisschen. Mhm. Dass das schon echt fies war. Sie verbrennt gleichzeitig, ihre Augen werden rot und röchelt und... Und das geht sehr lange.
Ja. Das ist die nächste, die dann zu Admiral Cornwall laufen sollte. Ja. Ich vermute mal, sie wird das besser wegstecken.
Auf jeden Fall.
Oder es wird dann einfach überlagert durch die das Freude. Leben ihrer Mutter. Ihrer echten Mutter. Ihrer biologischen Mutter.
Denn Leland ist ihr Vater.
Ja, und das habe ich auch gedacht. Beim zweiten Mal gucken habe ich irgendwie gedacht, kann das denn sein? Aber ich glaube, das passt. Ja, das kann natürlich trotzdem sein. Ich wollte gerade sagen, von den Hauttönen her passt das nicht. Aber
hat er seinen alten Rasseatlas rausgeholt.
Farben abgeglichen. Nein, es kann ja sein, gewisse Sachen überspringen ja auch Generationen und so. Nee, er ist ja nun mal, ja, er ist ja nun mal weiß. Sie ja. sieht, sie sah eher asiatisch aus, fand ich.
Die Schauspielerin hat tatsächlich ein bisschen asiatischen Einschlag, ist aber so auch schwarz.
Okay, das konnte man auf dem Fernseher nicht so gut sehen.
Auch sehr klein.
Tatsächlich, das erste Mal habe ich auf dem Handy geguckt und da habe ich kaum was erkannt. Da dachte ich, hä, ist das jetzt Georgiou? Da sah es für mich aus wie Georgiou tatsächlich, weil es halt irgendwie so dunkel war, passt irgendwie von der Körperform und ich glaube, Haare war auch irgendwie ähnlich. Ich so, hä? Wie geht das jetzt zueinander? Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Aber sie sagt, Mom, okay, dann ist es nicht Georgiou. Jetzt beim zweiten Mal gucken, dann auf dem etwas größeren Endgerät, habe ich mich ja noch etwas näher davor gesetzt und dann auch erkannt, dass es nicht Georgiou ist. Aber ja.
Und damit hat uns die Serie zum dritten Mal belogen. Denn sie sagen, das ist Michael Burnhams Gehirnsignatur. Das ist nicht zu fälschen und das ist sie definitiv.
Ja.
Jetzt können Sie mir das mit wenn Sie das mit DNA gemacht hätten, hätte ich gesagt, aber wir haben hier DNA-Proben gefunden, leider schwer beschädigt, aber wir gleichen die jetzt ab, da ist Burnham. Mhm. Dann hätte ich es nachvollziehen können, weil immerhin 50% der DNA ist von der Mutter. Was die Gehirnwellen nun mit der Mutter zu tun haben, warum das verwechselt werden kann. Ich meine, klar, sie kann jetzt einen aktiven Täuscher drin haben. Aber warum sollte sie, die Gehirnwellen von Burnham imitiert?
Ja, kann natürlich irgendwie sein, dass es noch irgendwie mit der Zukunftstechnologie zusammenhängt, dass das irgendwie ein Abstrich ist von Burnham, den sie braucht, um irgendwie die Kontrolle oder ja halt irgendwie weiter nachprüfen zu können, wie es ihrer Tochter eigentlich geht. Keine Ahnung.
Ja, genau.
Sie werden uns das noch irgendwie erklären, was das wahrscheinlich ist, weil sie müssen es ja erklären. Warum ist es jetzt nicht Burnham gewesen, sondern ihre Mutter?
Auf jeden Fall, wenn sie uns erzählen wollen, dass, ja, das ist ja so ähnlich, die Gehirnwellen zwischen Mutter und Tochter, das konnten wir nicht wissen.
Ja, nee.
Das wäre Schwachsinn.
Ja. Okay. Nein, sie haben ja auch gesagt, das ist ja 1:1 und genau. Das muss so sein. Mhm.
Okay, dann bleibt das noch ein bisschen ungelöst. Und dann ist die Folge auch schon, genau, endet mit den Worten Mama.
Oder Mama.
Mom, okay.
Maps?
Das ist aber gar nicht ihre Mutter, die heißt nur so. Das ist nämlich die Putzfrau gewesen, die beim Klingonangriff, während die Mutter tatsächlich tot vergewaltigt wurde.
Ich nehme diesen Anzug und
versteck mich da drin und dann.
Ja, so im Nachhinein betrachtet ist aber tatsächlich die Mutter fast dann auch die einzig logische, die es noch sein kann. Also ich finde, es ist relativ logisch, dass es die Mutter ist. Wenn man halt davon ausgeht, dass halt Burnham sich nicht selbst beschützen kann. Eben aufgrund dessen, dass das dann klar sein müsste, dass sie stirbt. Das heißt, sie muss wissen, in dem Moment stirbt sie und dann existiert sie aber auch in der Zukunft nicht mehr. Es sei denn, Es ist eigentlich ein Vergangenheits-Ich von ihr, das in die Zukunft gereist ist und das Zukunfts-Ich von ihr 500 Jahre vorher überwacht.
Mhm.
Dann ist sie aber selber nicht mehr da, geht auch nicht. Ja, passt also alles irgendwie nicht so ganz. Und
du musst vierdimensional denken, Martin.
es muss halt ihre Mutter oder ihr Vater sein, weil die beschützen nun mal immer ihre eigenen Kinder.
Mhm.
Deswegen geht sie halt zu Spock und sagt, hier, du musst jetzt deinen Eltern klar machen, dass Burnham da und da ist und in Gefahr, damit sie da gerettet wird. Da könnte jetzt meine Tochter sterben auf dem Asteroiden, deswegen gehe ich mal hin zu hier und gucke. Und merke, ach, ich muss ja doch nicht. Was da immer noch keinen Sinn ergibt. Es bleibt auch weiterhin unlogisch, dass mit Terra Lysium, also technisch, wie das möglich ist, ganz schwierig. Ja, Kaminar könnte man jetzt noch vielleicht überlegen.
Aus Mitleid, dass sie halt nicht möchte, dass die Spezies ausgelöscht wird.
Ja, okay. Die Erklärung bleibt halt dann immer noch schlecht, weil es hat dann nicht Burnham direkt betroffen. Denn,
weil sie die Varianz ist. Die Varianz.
Ja, nee. Hätten jetzt vielleicht die Ba'ul, hätten sie dann auch die Discovery vielleicht noch zerstört. Wäre das vielleicht möglich, dass sie sagen, jetzt haben wir gerade hier Genozid begangen und die Discovery hat aufgepasst, deswegen müssen wir die Discovery auch noch zerstören. Das wäre vielleicht der nächste Schritt gewesen, den sie natürlich schon wusste und deswegen hat sie die Ba'ul gleich aufgehalten, auch noch dann die Kelpianer zu töten. Oder weiß sie, dass Saru noch wichtig wird?
Ja, ja.
Klar. Und Burnham später beschützen muss. Deswegen musst du ihn da überleben lassen.
Auf jeden Fall ist das nichts, was Spock deduzieren kann. Denn er sagt ja, das ist das Einzige, was diese Fälle unterscheidet.
Ja, genau.
Ja, das funktioniert ja nicht. Also, na gut, okay. Ja, sie kommen halt irgendwie auf Burnham. Warum auch immer. Und wollen sie dann töten. Was ein Wunsch vieler Fans ist.
Ja.
Ja, Burnham ist wirklich sehr unbeliebt. Und ich finde, teilweise zu Recht und teilweise zu Unrecht.
Also ich finde ihre Rolle eigentlich immer ganz gut.
Mhm.
Die schauspielerische Umsetzung ist halt manchmal irgendwie... Ja, mal passt es in einzelnen Sachen, aber manchmal irgendwie... Weiß nicht, ist irgendwie zu viel. Wenn sie dann leidend ist und irgendwie umschwenkt... Also ich fand das einmal, als ihr Leland von ihren Eltern erzählt... Das habe ich ihr nicht abgekauft. Dieses Spock ist wieder mit mir im Reinen oder wir sind wieder miteinander, unsere Beziehung ist wieder im Reinen, fand ich auch irgendwie nicht überzeugend. Ja,
sie ist mir ist sie zu häufig der Schlüssel für alles.
Mhm.
Sie hat die eingebende Idee, Spiel. Das ist schon ein paar Mal vorher passiert und dann auch immer Experte auch in Bereichen ist, wo sie eigentlich nichts zu tun hat, irgendwie sie löst Tillys Probleme und so weiter. Ja, einfach ein bisschen zu viel des Guten und ja, sonst, ich finde die Schauspielerin gar nicht so schlecht, bis auf ja auch besagte Ausnahmen. Ja, ein bisschen zu sehr im Fokus. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Ensemble.
Ja, was ja auch eigentlich immer bei Star Trek so gewesen ist. Mhm. Jeder hat so sein Fachgebiet und dann nochmal irgendwie so durch seine Sichtweise oder ihre Sichtweise von ihrem Fachgebiet aus für das andere Fachgebiet nochmal eine Lösung. Die sind ja auch immer alle unglaublich schlau und können ja auch viel, aber haben halt auch immer so ihre Einschränkungen. Data weiß alles und ist stark und kann viel, aber ist halt irgendwie, kann halt nicht emotional.
Mhm.
Und hat da halt sein Lerngebiet. Worf ist stark und kann sich vieles denken, aber ist halt zwischenmenschlich irgendwie auch nicht so die Kanone gerade. Und ja, so hat halt jeder irgendwie immer so seins. Ja, aber sind halt alle irgendwie in bestimmten Bereichen immer an der Lösung beteiligt.
Ja, und es ist nicht so, dass Data, auch wenn er theoretisch die Fähigkeit dazu hätte, sämtliche medizinischen Lexika zu lesen und so weiter. Sagt er nicht, wenn ein medizinisches Problem ist, ja, Dr. Crusher, seien Sie mal kurz ruhig, ich habe die Lösung, nämlich die nebulanische Grippe. Haben Sie nicht dran gedacht, aber ich habe das alles gespeichert. Mhm. Problem gelöst. Genau, auch wenn das theoretisch logisch wäre, wenn das so also passiert. Aber Burnham macht das halt sehr häufig, sich in andere Gebiete einzumischen. Ja. Aufgrund ihrer unglaublichen Fähigkeiten. Ja. Ja.
Xenoanthropologin ist sie eigentlich.
Ne? Ja, das wird sehr häufig vergessen.
Ja.
Sie ist aber auch Mathematikgenie, Physikass, Kampfkämpferin.
Schachspielerin.
Oh ja.
Und beste Freundin.
Beste Freundin für Arian. Ja. Ja, das stimmt.
Ja, also man kann das natürlich. Ja, es wäre natürlich schön, wenn sie einfach auch nochmal den anderen Charakteren mehr Profil geben und es schien ja erst so ein bisschen so zu passieren über dem der Detmar und auch Wohu.
Washington, ja.
Wie auch immer. Sie sprechen sogar auch Kalber, Kolber. Sogar ihn sprechen sie unterschiedlich aus. Ja. Und Stamets, nein, das haben wir noch nicht gehört. Aber nee,
Stamets haben wir schon gehört.
Ja, ja. Weiß nicht, warum. Also entweder ist das im Englischen auch so,
dass das so unterschiedlich das mit ausgesprochen Washington, wird. Also das, da wird das auch unterschiedlich ausgesprochen. Der Captain aus der letzten Staffel hat das auf jeden Fall ein, zwei Mal gesagt und da klingt es jedes Mal anders.
Okay.
Saru sagt es auch anders. Mit Washington, das scheinen einige ihre, die Probleme zu haben. Bei Stamets eigentlich nicht, nein.
Ja, das war jetzt auch nicht ernst gemeint mit Stamets, aber ich hatte jetzt noch gedacht, irgendwie denn, dass es die Synchronsprecher sind, die da einfach nicht alle auf dem gleichen Stand sind. Aber,
nee.
Ja, okay, wenn es im Original dann auch so ist, dann ist das sehr merkwürdig. Ja, aber irgendwie haben sie da noch nicht so richtig weitergemacht, dass sie uns da noch Leute weiter vorstellen.
Nö, das stimmt. Doch, wir kriegen jetzt diese Folge sogar eine neue Vorstellung. Nämlich Hansen.
Ach so.
Der Ersatz für Arian.
Wirklich? Hansen? Nein.
Ich glaube schon. Henderson? So was
er Henderson, eher. Hansen wäre eine Doppelung.
Was? Wie heißt
er noch? Wir kennen schon eine Hansen.
Die Hansen-Zwillinge?
Nein. Ja, Jim überleg Hansen? Mal.
Hansen?
Annika, glaube ich.
Ah!
Ich glaube. Annika Hansen ist, ich glaube, es ist Hansen.
Ja, ja, das ist richtig. Das ist ja von Fnines Eltern, Familienname.
Ja, und ich glaube Annika, oder? Annika?
Nee, ich glaube nicht.
Ja, wir können das dann ja mal überprüfen bei Gelegenheit.
Könnte es sein, dass die tatsächlich später mal mit ihrem Mann in den Delta-Quadranten reist?
Oh, und ich hab's ja noch gesagt, die hat die Seven of Nine Frisur.
Ja, genau, du hast es noch.
Ich hab es gesagt. Aber nein, das ist nicht. Das ist
zeitlich könnte doch, natürlich. Das könnte sein. Nein, es passt zeitlich nicht ganz perfekt. Aber das ein ihr Kind müsste dann.
Das müssen wir jetzt nochmal genau überprüfen, ja, wie mal. Jetzt ihr Name war. Wäre aber witzig.
Ja. Ich kann ja noch nebenbei noch eine andere Information geben, weil mir das komisch, also warum sie jetzt so viel Raum bekommt. Das ist die alte, also hier Arian wurde ja ausgetauscht, Anfang dieser Staffel, neue Schauspielerin. Das ist die ursprüngliche Arian.
Ach.
Ja.
Und Annika Hansen ist richtig für Seven of Nine.
Echt? Okay.
Ja. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie die jetzt die da heißt.
Ja, wir müssen auf IMDb stehen.
Okay, dann werde ich da nebenbei vielleicht noch ein bisschen nachschauen.
Naja, das ist auf jeden Fall die alte Schauspielerin von der Arian in der ersten Staffel. Was irgendwie fand ich das nett. Jo, haben wir jetzt aber auch noch keine Charakterisierung, außer dem vielleicht Namen Hansen. Annika Hansen?
Ja.
Okay. Das wäre wirklich wow. Das wäre wirklich wow. Ja, genau. Ich kann ja mal damit anfangen, wie ich die Folge fand. Das war eine ganz schlimme Folge, fand ich. mir ist gerade eingefallen, wie der Captain der Discovery aus der Staffel 1 hieß, Lorca.
Ah.
So, und zwar, weil sie furchtbar aus alle Informationen, die wir vorher bekommen haben, spielen keine Rolle. Da wurde Tabula Rasa gemacht. Hier, Geheimnis Findet Project Daedalus. Ich habe Project Daedalus gefunden. Ich habe einfach mal in den Dateien gesucht. Wo man dachte, okay, jetzt wird hier was aufgebaut. Jetzt gibt's eine Folge, wo sie in den Archiven rumwühlen und das selber rausfinden, dass Sektion 31 dahinter steckt. Sektion 31 kommt zu denen hin und erzählt es ihnen, dass sie da die ganze Zeit dahinter stecken. Und brauchen jetzt plötzlich Hilfe. Es kommt alles komplett aus dem Nichts. Wir wurden vorher belogen. Die Folge selber lügt. Vielleicht wird jetzt ja noch irgendwie alles aufgeklärt, aber so viel können sie nicht retten. Dann ist die Folge wirr geschnitten. An verschiedenen Fronten müssen jetzt schnell Probleme angegangen werden. Und deswegen wirkt diese Folge einfach wahnsinnig konfus. Und hat mich wirklich nur gestört, weil nichts sich organisch entwickelt hat, sondern alles muss mit der Brechstange eingeführt werden, dass sich Stamets und Kalber irgendwie wieder annähern muss. Muss in zwei Szenen nochmal erläutert werden. Irgendwas hat Giorgio damit zu tun. Ja, Giorgio generell gefällt mir als Charakter nicht. Deswegen hat es mich nicht überzeugt und weiß auch nicht, wo das jetzt hinführen soll, außer weiter in die Burnham-Mythologie einzutauchen, die mich aber so gar nicht interessiert. Also Burnhams Geschichte, weil über die haben wir jetzt schon wirklich sehr viel erfahren. Und sie denken sich auch immer wieder Neues aus. Immer wenn was gebraucht wird, storymäßig, ich habe hier noch diese alte Schuld. Dass ich auch noch dafür gesorgt habe, dass meine Eltern getötet habe. Habe ich jetzt in letzter Zeit nicht erwähnt, aber naja, vielleicht wird es ja diese Staffel wichtig. 5 Folgen später. Es ist der Grund für alles. Wir haben tatsächlich auch noch was vergessen, wie mir gerade eingefallen ist, nämlich Leland wird gestochen. Bei dem Versuch der Überbrückung. Offensichtlich haben sie nicht alles von Control gefunden. Warum nun Leland die Überbrückung von etwas, was normalerweise mit dem Rausziehen von isolinearen Chips gemacht wird, das Überbrücken von Dingen, wird jetzt dadurch gemacht, dass man seine Augen gegen ein Ding hält, wo eine spitze Nadel drin ist.
Ja.
Irgendwo in einem einsamen Raum, wo dich niemand schreien hört.
Ja, das ist ja scheinbar sein Aufenthaltsraum, oder?
Ich weiß ich nicht.
Also hätte ich jetzt gedacht, ist natürlich extrem merkwürdig, dass
so ein Augenpiekser da drin ist.
Dass er da hin muss, um was zu überbrücken, dass er dafür in seinen Aufenthaltsraum muss. So, ich übergebe jetzt mal hier das Kommando und gehe mal eben weg. Geh nebenbei noch auf Klo.
Ja. Dann bin ich mir nicht sicher, ob er jetzt tot ist.
Auge weg, oder?
Ja, das es schien so, irgendwas Weißes durchströmt sein Auge, aber danach ist es wieder normal, glaube ich, am Ende.
Ja, habe ich auch gedacht. Also wird er jetzt auch zum Cyborg, oder?
Kann man nichts damit anfangen, erstmal. Die Nadel geht auf jeden Fall nicht tief genug, dass er tot ist. Wird er jetzt, oder es ist ein Virus auch, und er wird infiziert. Kann sich jetzt auch in biologische Wesen reinhängen.
Ja, wir waren ja eben gerade schon bei Borg. wobei, glaube ich, das mit Seven of Nine nicht so ganz hinkommt. Das ist, was sagtest du, wie hieß die Schauspielerin?
Weiß ich nicht, kannst du aber nennen.
Sarah Mittage?
Ah, ja.
Ja? Mhm. Okay, der Name ist anders. Wie da was? Ist der Lieutenant Nilsson.
Nielsen, Es war so ähnlich wie Hansen.
Kann natürlich immer noch irgendwie was sein, aber ja.
Traurig.
Keine direkte Anspielung. Wir hatten ja schon vor ein paar Folgen, als die Zukunftssonde das Shuttle angegriffen hat, haben wir schon gesagt, das sah ja so Borg-ähnlich aus, wie dann da auch so Sachen rauskamen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass da irgendwie irgendwo ein Unterprogramm ist und diese Sonde auch im Delta-Quadranten unterwegs war, die Informationen über KI gesammelt hat, hat sie wahrscheinlich auch Informationen über Borg gesammelt. Mhm. Könnte es da nicht sein? Und es sieht ja relativ ähnlich aus den Borg-Händen kamen ja auch immer diese Röhrchen raus und haben dann Nanosonden dem Körper implantiert. Ob das dann nicht vielleicht sowas Ähnliches sein kann?
Hm.
So von der Verbreitung her, also da wurde es dann immer eher grünlich bei dem Borg, aber es ist jetzt natürlich auch eine andere, das Grundprinzip der Technik ja ist vielleicht ein ähnliches, aber es ist halt andere Komponenten. Deswegen nicht grün, sondern dann eher so hell, weiß, bläulich, wie auch immer. Könnte es vielleicht in so eine Richtung gehen. Es wäre natürlich vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber das haben wir schon früher mal gerne gemacht, dass sie die Borg irgendwie weiter in die Vergangenheit holen. Ja, letzten Endes sind ja die Borg, glaube ich, auch schon jetzt bei ENT aufgetaucht.
Ja, genau, sind auf der Erde oder auf irgendeinem Planeten notgelandet und wurden dann vereist.
Ja.
Ja. Ja, das ist tatsächlich, das mit den Nano-Virensonden, das passt am besten. Und wenn es halt auch nur ist, also er muss ja nicht Leland ganz übernehmen, aber dass sie ihm sagen, ich habe eine Bombe in deinem Kopf implantiert oder in deinem Gehirn. Und der Computer setzt ihn unter Druck. Wenn du was erzählst, spreng ich deinen Schädel. Ja. Dann kann er sich später opfern. Keine Ahnung. Aber das macht mehr Sinn. Das stimmt. Hm. Okay, Control ist wieder da. Das heißt, wir haben jetzt Control und den Engel in einer Zeitebene. Und nun kann der Kampf weitergehen. Das heißt, nächste Folge wird uns der rote Engel, oh Gott, es wird ein Zurückblick zu dem Tod der Eltern geben.
Ja, zumindest wird uns erzählt.
Ja, ich glaube, das untermalen sie auch schön mit Bildern, weil wir auch schon gesehen haben, wie Burnham in den Schrank ist. Da werden sie den Rest auch gefilmt haben. So wie, was denn der, sie wird uns erzählen, in Zukunft wird Control alles übernehmen und alles töten. Das, was wir jetzt auch schon wissen, das wird sie jetzt nochmal ein bisschen dramatischer erzählen. Und deswegen bin ich zurückgereist. Und dann verkämpfen sie gegen Control.
Keine Ahnung. Ja, ach, den Ausblick finde ich jetzt auch gar nicht so.
Nee, kann man auch noch nicht sagen. Hast du eine Meinung?
Nö, ich fand die Folge relativ unspannend. Das waren halt so viele einzelne Sachen, die sie dann immer irgendwie abgearbeitet haben. Was letzten Endes für das Ende irgendwie auch noch gar nicht so richtig, zumindest für das Ende dieser Folge, nicht nötig war. Eben dieses Fangen des Roten Engels hatte halt einen ewigen Vorbau. Aber das Fangen selber letzten Endes war dann auch relativ unspektakulär eigentlich.
Ja.
Tatsächlich
viel
so ein bisschen, so ein bisschen Spannung kommen wir jetzt tatsächlich nochmal durch Control rein, dass das halt eben noch da ist. Es war aber auch zu erwarten, dass es noch da ist. Ja, ein bisschen merkwürdig ist dann vielleicht noch in dem Moment, dass Control selber den Befehl gegeben hat, das Wurm noch zu schließen. Das heißt, da muss dann ja auch irgendwie eine Taktik hinterstecken.
Na gut, er will den roten Engel loswerden. Der soll nicht weiter durch die Zeit flitzen. Das heißt, er möchte den Anzug zerstören. Und Air Control.
Ja.
Weil dann wäre ja jede Einmischung... Ach, Quatsch. Natürlich braucht er einen Körper, um den Anzug selber zu benutzen, um in die Zukunft zu reisen, damit er sich den Rest des Codes abholen kann.
Mhm.
Das heißt, er sucht sich Arium, lädt sich da rein, entführt den Anzug, springt in die Zukunft. Das muss verhindert werden.
Alles klar.
Ist so, ja. Auf jeden Fall geh ich jede Wette drauf ein.
Bin ich mir 100% sicher. Du hast ja oft recht. Gut, dass die Theorie nicht von mir kam.
Doch, das ist deine Theorie.
Das
ist deine Theorie.
Richtig.
Das mit Arium.
Danke, dass du es für mich doch mal in Worte gefasst hast.
Ich habe nur die restlichen 95% dazu gegeben.
Ja, gut. An der Stelle sollten wir jetzt auch aufhören.
Ja, machen wir das so.
Gut, ich möchte nochmal alle grüßen, die mich kennen. Und dann hören wir uns
nächste Woche.
Ja, irgendwann demnächst wieder. Ne?
Und auch bald mit Game of Thrones mit Annika.
Oh, ist das so?
Das ist Mitte April, ist es soweit.
Okay.
Es wird sich vielleicht überschneiden und es muss parallel gearbeitet werden.
Mitte April, sagst du?
Mhm.
Okay, dann sind wir noch nicht ganz durch dann scheinbar.
Nee, ich glaube, es geht
vier Folgen, ein, zwei vier Folgen haben wir jetzt noch für Discovery, sagtest du?
Mhm.
Aha, ja, okay.
Genau, gut. Aber
könnte viel Arbeit für dich.
Ja, genau. Okay, gut. Tschüss, Achim.
Auf Wiederhören.